Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ob der isländische Nationalsport Glima, übersetzt meint das übrigens Wettkampf der Freude, das altehrwürdige Sumo-Ring, Sumo heißt Wettstreiten, Kämpfen, oder der Selbstverteidigungsverein für Frauen in Berlin, kurz SVF. Gerungen, getreten, geschlagen und angesprungen wird rund um den Globus. Frauen wie Männer üben tagtäglich zum Teil jahrtausende alte Techniken, angeleitet von mehr oder weniger charismatischen Meistern. Ein Beitrag von Peter Kaiser.
Viele Isländer bewegen sich gern an der frischen Luft, sind auf dem Wasser oder wandern. Anderen wiederum ist das isländische Übermaß an frischer Luft, freiem Blick und endlosem Wasser um die Insel herum zu viel. Sie üben Glima, eine Art antikes isländisches Wrestling.
Das Erste, was man bei Glima wissen muss, ist, wie man fällt.
In einer Nebenhalle des Sportzentrums in der Straße Reykjavíkur 15 erklärt Margret Runarsdóttir, Geschäftsführerin der Iceland Glima Wrestling Association, den um sie herum stehenden Interessierten die Grundbegriffe von Glima.
Was wir brauchen dazu sind diese Schuhe und die Gürtel.
Dicht bei Margret steht Jana. Beide Frauen, jetzt auch Glimumen genannt, tragen T-Shirts, Leggings und Sportschuhe. An ihren Hüften und Schenkeln liegen schmale schwarze Ledergürtel an, die fest angezogen sind. Zum Beginn des Kampfes klatschen sich die Frauen ab. Dann fasst jede Frau mit der rechten Hand an den Hüftgürtel und mit der linken Hand den Oberschenkelgürtel der anderen Frau. Ihre Füße sind in einer leicht gespreizten Haltung. Beide sehen über die jeweils rechte Schulter der Gegnerin, denn sie sollen fühlen und nicht sehen, was passiert. Jetzt bewegen sie sich in einer Art Walzertanz um sich herum. Dann, sagt Margret, geht es immer weiter, immer in die gleiche Richtung, bis der Schiedsrichter Glimes sagt und eine Technik wird angewendet. Ich mache das jetzt. Glima ist ein Sport zur Erholung und körperlichen Ertüchtigung und nicht, wie manchmal gesagt wird, eine wilde Rauferei. Die isländische Variante des Freistilringens, sagt Reynir Oskarsson, der zu Glima seit vielen Jahren forscht, geht auf die ersten Siedler in Island zurück. Die deutsche Übersetzung für Glima wäre etwa Aufglimmen, Flackern oder Flimmern. In den Anfängen, heißt es, habe der Sport eher einen religiösen Hintergrund gehabt.
Es hatte einen religiösen Ton, ja. In der Siedlungszeit war es der Sport von Thor. Dann kam die Christianisierung und in Island waren es tatsächlich die christlichen Priester, die die Leute ermuntert haben, Glima zu lernen. Sie praktizierten Glima in der Kirche und die Priester waren sogar manchmal die besten Glima-Kämpfer rundherum.
Wir haben beim Glima so um die 600 aktive Mitglieder. Für das gesamte Land sind das natürlich nicht so viele. Aber auch wenn Glima nur eine Nischensportart ist, bekannt ist es auf ganz Island. Natürlich gibt es die meisten Glima-Aktiven um Reykjavik herum. Und unser Ziel ist es, den Sport noch weiter auf Island zu verbreiten. Das Problem ist nicht das mangelnde Interesse, sondern dass nicht genug Trainer da sind. Das ist auch mein Job, das hinzubekommen.
Glima unterscheidet sich insgesamt in vier wesentlichen Punkten von anderen Arten des Ringens wie Sumo oder etwa Wrestling. So müssen die Gegner immer aufrecht stehen, sich ständig umkreisen und es ist verboten, auf den Gegner zu fallen oder ihn niederzustoßen. Der vierte Punkt ist, die Gegner müssen sich immer über die Schulter schauen, denn Glima ist nicht sehen, sondern fühlen und...
Man darf nicht in die gegenüberliegende Position gehen. Man muss seinen Gegner an den Hacken attackieren. Und wenn er fällt, darf man selbst nicht über ihm zu Boden gehen. Man soll ihn einfach fallen lassen, soll nicht blocken oder über den Boden ziehen. Freundlich bleiben, sanft. Darum ist es ein Gentleman-Sport.
1936 stellten Glima-Kämpfer ihren Sport bei den Olympischen Sommerspielen vor. Die Zukunft von Glima, sagt Margret, sei allerdings nicht einfach.
Ich denke, dass viele vergessen haben, was Klima ist. Sie haben eine feste Meinung, was Klima ist. Und meine Hoffnung ist, dass sie sich das anschauen und sich dafür begeistern und damit wieder stolze Mitglieder des Nationalsports werden.
Über den Nordpol geschaut nach Japan ringt man auch dort seit 2000 Jahren, wenn auch unter Männern. Der Sumo gilt als der Sport der Götter und ist ein wichtiger Bestandteil der japanischen Identität. Doch längst sind die Zeiten vorbei, in denen Japaner auch die Wettkämpfe gewannen. Heute sind es vor allem Mongolen, Kirgisen, Hawaiianer oder Amerikaner, die in den nur Sekunden dauernden Kämpfen siegen. Grund dafür ist vielleicht das harte Training in den Ställen, wie die Trainingszentren in Japan genannt werden. Zudem müssen Sumo-Ringer erhebliche Körperumfänge mitbringen, um ihren Sport ausüben zu können. 8 Uhr morgens in Ryogoku, einem Bezirk in Tokio. Etwa 20 Sumo-Ringer machen sich im dortigen Heiya, dem Ringerstall, warm. Hashimokawa, Fremdenführer aus Tokio, erklärt das traditionelle Sumo.
Beim Sumo kämpfen zwei Personen innerhalb eines Rings, der einen Durchmesser von 4,55 Meter hat. Wer zuerst den Ring verlässt oder den Boden des Ringes mit einem anderen Körperteil als den Fußsohlen berührt, verliert den Kampf. Das erste Sumo-Turnier, das als historische Tatsache gilt, fand im Jahr 734 in der Regierungszeit des Kaisers Shumo auf dem Kaiserhof statt.
Es gibt rund 40 Ställe in Japan, in denen die Sumo-Ringer, Sumotori genannt, mehrmals am Tag trainieren. Auch wenn das Aufeinanderprallen der fast nackten Kolosse eine Ästhetik besitzt, heute kriselt der noch vor 20 Jahren in Japan beliebte Ringkampf. Grund sind neben den sportlichen Problemen, schwache Kämpfer, viele Verletzungen und schlechte Techniken, auch Verbindungen zum organisierten Verbrechen, zu Drogen und Glücksspielen. Und das nicht nur in der Heimat des Sumo. Eine der großen Kämpferinnen in Deutschland war Sandra Köppen-Zuckschwert, ehemalige Judoka und 1999 Weltmeisterin im Sumo-Ring. Auch wenn ein Sumo-Kampf nur etwa 10 bis 15 Sekunden dauere, sagt sie, so sei die geistige Anstrengung enorm.
Wir müssen uns immer wieder konzentrieren und man muss so schnell wie möglich aus der Hocke hochkommen und dem Gegner zuerst schubsen oder stoßen oder fassen.
Bis zu 250 Kilogramm Körpergewicht bringen Sumotori in den zeremoniell zur Reinigung mit Salz bestreuten Ring. Viele Sumotori haben Gelenkprobleme, Diabetes, Herz- und Kreislaufstörungen. Doch Sumotori leben für ihren Sport, verdienen bei 8.000 bis 10.000 Euro in Japan monatlich gut und werden meist götterhaft verehrt.
Shio! Jumbe! Okay, schnell! 20 Apfelfrauen alle! Attacke!
Knapp 9000 Kilometer Luftlinie von Tokio entfernt stehen sich am Mittwochabend in Berlin-Schöneberg in der Sportschule des koreanischen Taekwondo-Großmeisters Choi Soo-ung etwa 20 Frauen in zwei Reihen gegenüber. Die Frauen halten Schlagpolster in den Händen, in die die Partnerinnen dann treten. Taekwondo, der beliebte Nationalkampfsport, kann in Korea auf eine 1.500 Jahre alte Tradition zurückblicken. In Berlin kann man immerhin seit den 1970er Jahren Taekwondo praktizieren. In der Berlin-Schöneberger Schule war Marina Salewski eine der ersten Schülerinnen. Damals war sie 26, wurde von allen Joy genannt und wollte eigentlich zur See.
Ich hatte mich bei der Bundeswehr damals beworben, als Unteroffizier bei der Marine.
Doch dann?
Zeitgleich hatte ich denn bei Großmeister Xi eine Probestunde mitgemacht.
Wie ein Weg sich oft gabelt, gabelte sich der von Joy. Einerseits war die Sache mit der Marine eine Sackgasse, doch.
Dann bin ich gleich hier hängen geblieben, bis heute, und jetzt sind es 40 Jahre geworden.
Heute ist Joy selbst Großmeisterin und sie ist die Cheftrainerin des Frauenkampfsportvereins Selbstverteidigung für Frauen, kurz SVF, einem der ältesten Frauenkampfsportvereine in Europa. 1976 gründete Martha Schedewi den SVF. Martha war selbst eine Suchende, heißt es, Feministin, Geherin, Pilgerin.
Die war wirklich gut im Karate, die hat Jiu-Jitsu gemacht, die hat jongliert, die hat gesteppt, das war ein Unikum für sich gewesen, ja. Und viele Frauen haben sich da auch hingezogen gefühlt zum Kampfsport. Und dann hat sich das immer ein bisschen mehr entwickelt, denn Karate, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Konditionskurse.
Das koreanische Taekwondo meint übersetzt Weg des Fußes und der Hand. Die Zeit für die Gründung eines Taekwondo-Vereins nur für Frauen war mehr als reif. So durfte noch bis ins Jahr 1977 eine Frau in Westdeutschland nur berufstätig sein, wenn das mit ihren Pflichten in der Ehe und Familie vereinbar war. Ehemänner konnten das Arbeitsverhältnis ihrer Frauen jederzeit kündigen. Es dauerte noch weitere 20 Jahre, bis Vergewaltigungen in der Ehe als Straftat galten. Körperliche Gewalt damals und heute sind im SVF jedenfalls ein Dauerthema.
Weil es tatsächlich als alleinstehende Frau, die viel unterwegs ist, nicht ganz einfach ist, sich alleine zu schützen.
Seit ich diesen Kampfsport mache, laufe ich aufrechter, stolzer und bin wer.
Taekwondo, dieses Körperliche mit dem Geistchen zu verbinden. Unser Verein ist halt so ein ruhender Pol für Frauen mit schwerer Gewalterfahrung. Auch die jetzt einfach nur kommen, wollen Sport machen, Taekwondo. Andere wollen ihren Körper ein bisschen aufarbeiten.
Gewalt, meist durch Männer, hat viele Formen. Damals, heute, hier oder anderswo, sagt Steffi, die seit kurzem erst den Weg hierher zum SVF fand.
Wenn man zum Beispiel joggen geht morgens und dann kommt man in die Situation, wo einem ein Mann auflauert und dann auch hinterher rennt. Natürlich kann man wegrennen, aber irgendwann kann man vielleicht nicht mal wegrennen. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie dann in dem Fall zu reagieren ist.
Und wieder ist es der koreanische Weg, den alle hier gehen. Seit fast 50 Jahren setzen Frauen und Mädchen hier einen Schritt vor den anderen und üben Sprungtritte, die den Angreifer überraschen und abwehren und sie aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich bringen sollen und. Doch in der Tiefe, sagt Joy, ging es schon immer um mehr. Heute ist Selbstverteidigung für Joy nicht nur Kampf an sich, sondern
in erster Linie Achtung meines eigenen Körpers. Achtung, Respekt auch vor anderen Menschen. Und oftmals muss man auch erstmal lernen, Nein zu sagen. Und das war mir, bevor ich damit angefangen habe, mit dem Budo-Sport, selber nicht wirklich klar gewesen.
Ob Frauen und Männer, europäisch oder asiatisch, über die Kontinente und Zeiten hinweg, vielfach haben die Kampfkünste religiöse Hintergründe, wie etwa die langen Meditationssitzungen in asiatischen Klöstern. Und wer Karate, Taekwondo, Kung Fu oder anderes viele Jahre übt, spürt die Verbindung über die Zeiten, die Kontinente hinweg.
Eine Weltreise in Sachen Kampfsport hat Peter Kaiser für uns gemacht.